ARD Sounds.
Anne, kennst du eigentlich die Legende vom Kugelschreiber, der in der Schwerelosigkeit funktioniert?
Ja klar, und ehrlich gesagt, seit ich dich kenne, kenne ich gefühlt alle Details davon. Ihr müsst nämlich wissen, das ist eigentlich David Friedrichs Geschichte, was Weltraum angeht.
Aber für die, die es noch nicht kennen oder die mich nicht kennen und denen ich es noch nicht erzählt habe, die Geschichte hat sich so ab Ende der 90er übers Internet verbreitet, oft als so eine Ketten-E-Mail, das kennt man heute gar nicht mehr, das war so, ja, so ein bisschen Memes, bevor es Memes gab. Und die Geschichte geht ungefähr so, weil Kugelschreiber im All nicht funktionieren, hat die NASA in den 60er Jahren zig oder vielleicht sogar hunderte Millionen Dollar ausgegeben an Steuergeldern und jahrelang dran geforscht, einen Kugelschreiber zu entwickeln, der eben auch in der Schwerelosigkeit funktioniert. Und die Pointe von der Geschichte ist dann immer, was haben die Russen gemacht? Sie haben einfach einen Bleistift benutzt. Die Geschichte stimmt so nämlich gar nicht.
Genau, es ist nämlich so, es gibt wirklich diesen Kugelschreiber, der im All funktioniert, aber entwickelt hat den gar nicht die NASA, sondern die Fisher Pen Company und das auch nicht mit Steuergeldern, sondern mit eigenen Mitteln und das hat auch nur etwa 1 Million Dollar gekostet, also diese Geldgeschichte stimmt auf jeden Fall schon. Sie haben dann der NASA angeboten, den im All zu testen, die haben das gemacht, fanden das gut und dann haben die für etwa 6 Dollar das Stück 400 davon gekauft.
Ja, heute kostet der deutlich mehr. Ich habe mir einen gekauft, einfach weil ich ihn schick finde. 6 Dollar kostet er leider nicht mehr. Aber ja, übrigens, auch die Russen, wie alle anderen, die astronautische Raumfahrt betreiben, die benutzen auf keinen Fall Bleistifte im All, weil da kleine Graphitstücke von der Mine abbrechen können, dann durch die Kabine fliegen und im schlimmsten Fall Kurzschlüsse auslösen können, weil das elektrisch leitend ist. Und alle eigentlich, die ins All fliegen, benutzen den Space Pen, auch die Russen.
Jetzt denkt ihr vielleicht, warum erzählen wir euch das Ganze? Der Space Pen wurde entwickelt, um ein spezifisches Raumfahrtproblem zu lösen. Er musste nämlich unabhängig von der Schwerkraft funktionieren und zur Sicherheit wurde gleich noch eine Spezialtinte entwickelt, damit der Kugelschreiber dann auf allen möglichen Oberflächen auch schreibt. Auf glatten, auf schmierigen oder auch auf nassen. Einfach, dass sich die AstronautInnen nie mit dem Kuli rumschlagen müssen, der nicht schreibt.
Stellt sich raus, das alles ist eigentlich auch auf der Erde super hilfreich, wenn ich einen Kuli habe, der in allen möglichen Situationen schreiben kann, kopfüber, auf nassem Papier, auf Glas, also egal ob auf der dreckigen Baustelle, in einem Sturm auf hoher See oder sogar unter Wasser. Deswegen ist der Space Pen auch eben hier auf der Erde sehr beliebt und es gibt ihn in verschiedenen Ausführungen, die dann eben auch noch mehr darauf ausgelegt sind, unter solchen Bedingungen zuverlässig zu funktionieren.
Ich stelle mir gerade vor, David, wie du den unter Wasser benutzt und kopfüber einfach, weil du es kannst. Weil du den zu Hause hast und einfach, weil du es kannst.
Ja, also da frage ich mich auch immer, wenn ich das erzähle, so okay, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, dass jemand kopfüber unter Wasser auf Glas schreiben muss. Aber es würde funktionieren.
Es passiert aber tatsächlich relativ häufig, dass Dinge für die Raumfahrt entwickelt werden und dann findet sich ein super praktischer Nutzen auf der Erde. Das nennt sich dann Spin-off-Technologie und genau über solche Technologien wollen wir heute sprechen. Ich bin Anne-Dorette Ziems.
Und ich bin David Beck.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff with Apollo 14.
Ready for liftoff. Der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Anne-Dorette Ziems und David Beck.
Wir fangen an mit Fly-by-Wire. Das ist wahrscheinlich meine Lieblings-Spin-off-Technologie. Einfach, weil ich nicht nur ein Raumfahrt-Nerd bin, sondern auch noch ein Technik-, Computer-, Luftfahrt- und Luftfahrt-Katastrophen-Nerd. Und Fly-by-Wire das alles miteinander verbindet. Wobei man direkt sagen muss, Fly-by-Wire ist eine Technologie, die hat die Luftfahrt unglaublich viel sicherer gemacht. Seit Mitte der 1970er Jahre ist die Zahl der Todesfälle pro geflogenem Personenkilometer um etwa das 100-fache zurückgegangen. Da war nicht nur Fly-by-Wire dran beteiligt, muss man sagen, aber das hatte einen sehr, sehr großen Anteil. Und es gibt auch keinen größeren Flugunfall, bei dem Fly-by-Wire so versagt hätte, dass der Unfall durch dieses System zustande gekommen wäre.
So, was ist jetzt aber Fly-by-Wire? In modernen Flugzeugen haben die Steuerelemente, zum Beispiel das Steuerhorn oder die Schubsteuerung, keine direkte mechanische Verbindung zu den Steuerelementen oder den Triebwerken. Früher gab es das. Da gab es wirklich physische Verbindungen, zum Beispiel mit Seilen oder später dann hydraulisch. Aber heute sind da Computer zwischengeschaltet. Und im Normalfall ist es dann auch nicht mal so, dass der Computer die Steuerbefehle der Pilotinnen aufnimmt und blind weitergibt, sondern die werden erst geprüft, interpretiert und dann ausgeführt. Und dann gibt es teilweise auch Sicherungsmechanismen, damit keine gefährlichen Manöver ausgeführt werden können oder die Pilotinnen zumindest vorher gewarnt werden. Das sagt auch Michael Weiler, der ist Experte für Flugsteuerung bei der Europäischen Agentur für Flugsicherheit, der EASA.
So dass der Pilot jetzt nicht das Flugzeug überziehen kann oder kann jetzt keine Rolle fliegen oder so, kann jetzt keine größere Schräglagen erreichen. Das sind die Schutzfunktionen und auch Funktionen gegen Überlastung, dass keine Strukturlasten auftreten, für die das Flugzeug nicht ausgelegt ist.
Ich finde es immer so ein bisschen lustig, wenn Menschen es beunruhigend finden, dass ein Flugzeug größtenteils vom Autopiloten geflogen wird, weil Flugzeuge immer von Fly-by-Wire geflogen werden, also immer vom Computer, ob der Autopilot oder die menschlichen Pilotinnen gerade die Kontrolle haben. Eigentlich ist es halt immer der Computer, der gerade fliegt. Und falls das jetzt gerade auch jemand von euch beunruhigend finden sollte, wie gesagt, Fliegen ist dadurch unglaublich viel sicherer geworden.
Ich habe eher das Gefühl, dass es in Flugzeugen eigentlich gar nicht so ein großes Thema ist. Aber wenn es um was anderes geht, was autonom fahren soll, Autos oder Züge oder so, das ist ja auch ständig im Gespräch, wann wir das endlich bekommen. Da wird immer so ein Wirbel drum gemacht und gefühlt ist es in Flugzeugen ja eher normal. Also ich glaube, vielleicht beruhigt es die einfach, dass da trotzdem jemand sitzt. Keine Ahnung, warum das so ist. Dass aber auch Computer nicht 100% sicher sind, dass sie abstürzen können, dass es Programmierfehler geben kann, dass sogar kosmische Strahlung einzelne Bits umdrehen kann, wodurch dann eine 0 zu einer 1 wird oder andersrum, was in einem Flugzeug im Extremfall der Unterschied zwischen einer sicheren Landung und einem Absturz bedeuten könnte, das wissen zum Glück auch die Hersteller und zuständigen Behörden.
Wir gehen eigentlich davon aus, dass ein Fehler oder ein Irrtum schon mal auftreten kann. Und man kann sich dann vorstellen, man braucht ja mehrere Computer, einer reicht nicht und so ein Fehler kann ja dann in mehreren Computern gleichzeitig auftreten. Warum nicht, wenn die identisch sind? Deswegen fordern wir im Prinzip, dass man verschiedene Typen von Computern braucht.
Das ist also nicht nur eine dreifache Redundanz, dass es den Computer dreimal gibt, sondern nochmal praktisch eine doppelte Absicherung dazu durch einen zweiten Satz von Steuerungscomputern, die auch von einem anderen Team entwickelt werden, um zu vermeiden, dass in allen 6 Computern der gleiche Fehler auftritt. Das geht, finde ich, echt schon so in die Richtung von Raumfahrt, wie da alles sicher gemacht wird. In unserer Folge zum Apollo Guidance Computer, da haben wir ja auch über den Bordcomputer der Artemis-Mission gesprochen. Da sind es insgesamt 8 Computer.
So, apropos Raumfahrt, das war jetzt irgendwie viel Flugzeug. Wir wollten ja eigentlich heute über Technologien aus der Raumfahrt sprechen.
Stimmt, wir sind nicht ready for takeoff, wir sind ready for liftoff.
So ist es nämlich. Da gehört aber Fly-by-Wire auch dazu, vielleicht nicht ganz. Es gab zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg schon erste Experimente, dass Sensordaten mehr oder weniger direkt Steuerelemente des Flugzeugs bedienen können, um zum Beispiel das Flugzeug gerade zu halten. Dafür braucht es eine Art Fly-by-Wire, weil die Sensoren ja keine Hände haben, um das Steuerhorn zu bedienen. Es braucht auf jeden Fall einen elektrischen Motor oder sowas, der die Steuerelemente verstellen kann.
Aber das erste wirklich ganz reine Fly-by-Wire-Fluggerät, wo es dann keine direkte mechanische Verbindung mehr zwischen der Befehlseingabe und dem Steuerelement gab, das war das LLRV, das Lunar Landing Research Vehicle, also das Mondlandungsversuchsgerät, das die NASA für die Apollo-Missionen entwickelte, um die Mondlandung zu trainieren. Das lief aber auch noch alles analog ab. Also das war kein Computer, der da dazwischen geschaltet war. Über das erste echte digitale Fly-by-Wire, da haben wir in Ready for Liftoff aber auch schon drüber gesprochen, weil das kommt nämlich aus der Raumfahrt und das macht es zu einer Spin-off-Technologie. Und zwar war das der Apollo-Guidance-Computer. Die Folge habe ich gerade schon angesprochen, die könnt ihr auch gern nochmal hören. Da sprechen wir auch drüber, wie das da drin alles genau funktioniert hat. Und bei den Apollo-Mondlandefähren hat in der Regel immer ein Computer erst die Steuereingaben der Astronauten geprüft, bevor sie dann ausgeführt wurden. Nur bei der letzten Phase der Landung, da wurden die Steuerbefehle einfach so direkt, wie sie eingegeben wurden, weitergeleitet. Es war aber auch noch eben der Computer zwischengeschaltet, also das war dann wirklich Fly-by-Wire.
Die NASA hat dann nach Apollo einen modifizierten Apollo-Guidance-Computer in einen F-8-Kampfjet eingebaut und damit das erste Flugzeug geschaffen, das mit digitalem Fly-by-Wire flog. In Verkehrsflugzeugen hat es dann noch etwas gedauert, bis das System eingesetzt wurde. Das erste Passagierflugzeug mit Fly-by-Wire war der Airbus A320, der am 22. Februar 1987 seinen Erstflug hatte und mit Fly-by-Wire in der zivilen Luftfahrt ungefähr 2,5 Wochen jünger ist als David.
Ja.
Wichtige Info für alle. Wir haben übrigens schon drüber gescherzt letztens, dass wir in letzter Zeit super oft so Ereignisse aus der Raumfahrt so einordnen, ob die vor oder nach unserer Geburt waren. Also für alle, die schätzen wollen, wie alt wir sind, könnt ihr jetzt gerne machen.
Und ja, wie gesagt, Fly-by-Wire hat die Luftfahrt wirklich sehr, sehr viel sicherer gemacht. Und es gibt eigentlich keinen Unfall, keinen Absturz, an dem Fly-by-Wire schuld gewesen wäre. Zumindest sehe ich das so. Aber es gibt so ein paar Fälle, da lässt sich vielleicht zumindest drüber streiten, ob Fly-by-Wire besser hätte funktionieren können. Es gibt da zum Beispiel den ersten Absturz eines A320, nur wenige Monate nach dessen Indienststellung im Juni 1988 bei einer Flugshow am Flugplatz Mühlhausen-Harbsheim. Da ist das Flugzeug bei einem langsamen und Niedrigflug dann in den Wald gestürzt. Allerdings war da auch wirklich großes Fehlverhalten der Piloten mit dabei. Es war aber schon auch so, dass es einfach noch eine Technologie war, die noch nicht so ausgereift war und mit der man auch einfach noch nicht so viel Erfahrung haben konnte. Es gab dann noch ein paar andere Fälle, da waren vielleicht auch so Sicherungssysteme noch von Fly-by-Wire dran beteiligt. Aber wie gesagt, insgesamt ist Fliegen einfach wahnsinnig viel sicherer geworden. Wenn ihr mehr über solche Flugzeugabstürze hören wollt, dann hört doch mal in einen Podcast rein, den ich wirklich sehr empfehle, obwohl es kein ARD-Podcast ist. Flugforensik heißt der. Da gibt es zum Beispiel auch eine Folge über diesen A320-Absturz in Harbsheim. Die ist auch wirklich sehr, sehr gut und alle Folgen sind eigentlich sehr, sehr gut. Also hört da gerne rein, verlinken wir euch in den Shownotes.
Unsere nächste Spin-off-Technologie ist ein kleines bisschen neuer, moderner, könnte man sagen. Die kommt nämlich vom James Webb Weltraumteleskop, obwohl das Teleskop an sich bzw. die Idee zu dem Teleskop auch schon relativ alt ist, denn schon vor dem Launch vom Hubble Weltraumteleskop wurde angefangen, das zu planen bzw. es wurde so die Idee entwickelt, was man denn nach Hubble machen könnte. Und ein Forschungsziel von James Webb Weltraumteleskop ist nicht mehr und nicht weniger, als uns einige der ersten Sterne des Universums zu zeigen. Ist ambitioniert. Jetzt wissen wir, dass es auch schon so einigermaßen geklappt hat. Das heißt, das Teleskop sollte oder kann um die 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit zurückblicken. Das ist ein Infrarotteleskop und die Entwicklung, die hat über 30 Jahre gedauert. Wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gab halt ständig Verzögerungen, Kostensteigerungen und so weiter, bis es dann 2021 endlich gestartet ist. Und etwas, an dem vor allem gefeilt wurde, im übertragenen Sinne, aber auch tatsächlich im buchstäblichen, waren die Spiegel.
Oh, ich weiß, was du meinst mit dem Gefeilt.
Hat einen Wortwitz eingebaut.
Ja, das James Webb, das hat nämlich vier verschiedene Arten von Spiegel, die das Infrarotlicht in die Instrumente leiten. Im Kopf hat man da natürlich direkt diesen großen Hauptspiegel, der aus diesen 18 Sechsecken besteht und der auch so golden schimmert. Schwierig war da zum Beispiel, dass dieser Hauptspiegel so groß sein musste, denn grundsätzlich gilt, je größer der Spiegel, desto mehr Details kann das Teleskop einfangen. Aber auch je größer und vor allem je schwerer der Spiegel, desto schwieriger ist es, das ins All zu bringen. Der Hauptspiegel von James Webb, der hat einen Durchmesser von 6,5 Meter. Im Vergleich, das Hubble hat 2,4 Meter. Wenn man jetzt einfach diesen Hubble-Spiegel mit den 6,5 Metern Durchmessern gemacht hätte, dann wäre das einfach zu schwer für den Launch gewesen. Deswegen sind die Spiegel bei James Webb ganz anders. Die sind aus Beryllium, das ist das goldene Schimmern. Und jedes der 18 Segmente wiegt 20 Kilogramm und die Segmente sind faltbar, damit können sie auch eingeklappt werden. So wurde das Ganze dann ins All gestartet. Ich finde übrigens immer noch so crazy, dass das alles einfach funktioniert hat. Weil diese Rakete beim Start ja auch einfach so unglaublich vibriert. Das ist ja so eine krasse Kraft. Und dass es da nicht einfach dieses ganze Ding auseinander, ja, vibriert hat und auseinandergerissen hat. Finde ich eigentlich jedes Mal krass.
Ja, voll. Aber auch also jetzt gerade bei James Webb, was ja dann auch noch so eine Erfolgsgeschichte hat. Also da ist ja wirklich alles gut gegangen. Es wurde irgendwie super präzise platziert, hat noch so viel Treibstoff gespart, dass sie jetzt schon sagen können, dass es wahrscheinlich länger funktioniert, als ursprünglich mal geplant war. Und die Bilder mega und so weiter und so weiter. Also ja, cool, hat lange gedauert, aber hat sich offenbar gelohnt. So, langsam fragt ihr euch bestimmt, was hier eigentlich Spin-off-Technologie ist. Und sie ist ehrlich gesagt ziemlich cool, denn es ist nicht sowas wie, ja okay, die haben halt den Spiegel für James Webb gemacht und jetzt kann ich mir auch einen coolen, faltbaren, sechseckigen Spiegel ins Badezimmer hängen.
Boah, würde ich aber machen.
Sondern, wieso nicht so ein James Webb-Spiegel? Tatsächlich hat die Entwicklung des James Webb Weltraumteleskop nebenbei dafür gesorgt, dass die LASIK-Augenoperation, eine Operation, bei der die Hornhaut gelasert wird, besser geworden ist. Wir hatten ja jetzt gerade schon gesagt, das Schwierigste, weil auch das Wichtigste in der James-Webb-Entwicklung waren die Spiegel. Und diese Lösung mit den 18 Segmenten hatte zur Folge, dass beim Schleifen extrem darauf geachtet werden musste, dass diese 18 Segmente perfekt aneinander passen. Und zwar nicht nur im Labor, sondern halt auch, wenn sie dann im All sind und abkühlen. Und die kühlen sehr, sehr doll ab, und zwar auf um die minus 230 Grad Celsius. Also schon ein ziemlich krasser Temperatursturz vom Bau bis dann zum Einsatz im All. Die Forschenden, die an dem James-Webb-Teleskop gearbeitet haben, die haben extra Algorithmen entwickelt, um die Krümmung der Spiegelsegmente genau zu vermessen und dann an die Benachbarten anzupassen. Und das System, wie die Spiegel vermessen wurden, das konnte dann in ein Gerät transferiert werden, das menschliche Augen vermisst. Denn bei der Hornhaut, da geht es ja auch um Krümmung.
Und diese Technologie, wie das vermessen wird, das wird jetzt eben auch bei LASIK eingesetzt. Und mir hat es ein Augenarzt mal so erklärt, dass ich eigentlich durch das Lasern wirklich auch sehr, sehr große Fehlsichtigkeiten theoretisch heilen könnte. Aber es kommt halt immer darauf an, wie viel ich von der Hornhaut wegnehme. Und irgendwann ist da halt nichts mehr da. Und je genauer ich das ausmessen kann, desto weniger muss ich wegnehmen, weil desto genauer weiß ich, was falsch ist und kann das dann korrigieren. Der Laser an sich, den kann man wirklich sehr gut steuern. Das konnte man auch schon immer. Aber es war halt das Vermessen, was so ein bisschen das Problem war. Das Gerät, das da entwickelt wurde, das heißt iDesign Refractive Studio und es vermisst eben die Hornhaut. Und dann ist aber auch gleichzeitig der UV-Laser mit in dem Gerät drin, um eben Teile der Hornhaut wegzulasern.
Wichtig ist vielleicht nochmal zu sagen, dass nicht dieses komplette Gerät mit Laser und allem aus dieser NASA-Forschung beziehungsweise aus NASA-finanzierter Forschung stammt, sondern nur in Anführungszeichen die Algorithmen, wie das Auge vermessen wird. Die hat nämlich eine Firma für die NASA entwickelt, die heißt Wavefront Sciences, und diese Firma hat dann eben einige dieser Algorithmen für die James-Webb-Weltraumteleskop-Spiegel in ihr Analysesystem für Augen integriert. Finde ich nochmal wichtig zu sagen, denn sonst wäre es ja irgendwie auch komisch, wenn mit Steuergeldern Dinge entwickelt werden, die dann eine Firma später als Patent haben kann.
Aber ich finde es auch spannend, noch zu sagen, dass bei der NASA, die haben ganz viele Patente auf allen möglichen Kram und die lizenzieren das wahnsinnig günstig. Also nicht unbedingt kostenlos. Wenn eine Firma jetzt ein Patent nutzen will, die schon sehr viel Geld haben, dann müssen sie dafür bezahlen. Aber wenn ich als Start-up und wirklich noch keinen Gewinn mache und ja, eigentlich mir das überhaupt nicht leisten kann, dann kann ich das auch kostenlos von der NASA lizenzieren. Das finde ich wirklich auch spannend.
Das ist ziemlich cool. Und irgendwie ist es ja auch so ein Balanceakt halt zwischen, okay, wir machen was aus Steuergeldern und das soll allen zugutekommen, aber gleichzeitig wollen wir ja auch nicht, dass eine Firma so krass monetär profitiert. Also eigentlich ja ein ganz cooler Ansatz von der NASA so.
Schon, mega. Und diese zwei Beispiele, die zeigen eigentlich auch schon, finde ich, was für eine krasse Bandbreite so Technologien aus der Raumfahrt dann hier auf der Erde haben können. Also einmal ging es jetzt um Flugsicherheit und das andere Mal um Augenmedizin. Aber um das noch ein bisschen mehr zu verdeutlichen, weil das finde ich auch immer wirklich so spannend, auf was für Lebensbereiche die Raumfahrt so alles Einfluss haben kann, haben wir jetzt noch ein paar weitere Favoriten von Spin-off-Technologien für euch rausgesucht.
Einer dieser Bereiche ist zum Beispiel Lebensmittelsicherheit. Eine kleine bis mittlere Lebensmittelvergiftung kann ja schon mal passieren. Ich frage mich gerade, wann mir das letzte Mal passiert ist. Ich kann mich jetzt natürlich nicht erinnern, dass ich mal irgendwas Gammeliges von der Tankstelle gegessen habe oder so.
Ich weiß noch, wie ich mal im IKEA war mit meinem damaligen Mitbewohner und seiner Freundin. Und ja, das Wochenende war dann gegessen. Ich weiß nicht, das ist kein guter Wortwitz, aber ich wollte keinen ekligen Wortwitz machen.
Das ist okay. Wir machen lieber einfach schnell weiter.
Ja.
Denn worauf wir hinaus wollen ist, eine Lebensmittelvergiftung sollte auf keinen Fall passieren, wenn man gerade auf dem Weg zum Mond ist. Denn es kann ja schon mal ein paar Tage dauern, bis man dann zum Arzt oder die nächste Apotheke kann. Und deswegen hat die NASA für die Apollo-Mission zusammen mit der Pillsbury Company ein Konzept entwickelt, um die Sicherheit der Nahrungsmittel der Astronauten zu garantieren. HACCP heißt das, Hazard Analysis and Critical Control Points, also Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte. Ganz kurz erklärt, man analysiert, welche Gefahr geht von den Lebensmitteln aus, identifiziert bestimmte Punkte im Verarbeitungsprozess, an denen diese Gefahren verhindert werden können, und mittlerweile ist HACCP fast auf der ganzen Welt Standard bei der Lebensmittelverarbeitung. In Deutschland ist es zum Beispiel in der Lebensmittelhygieneverordnung festgeschrieben.
Das finde ich schon krass. Also das hat man ja wirklich gar nicht auf dem Schirm, aber es ist wirklich kompletter Alltag für alle Menschen. Und da steckt dann einfach Raumfahrttechnologie drin, dass ich halt nicht irgendwie dann danach sofort aufs Klo rennen muss.
Aber es ist, wie ich immer sage, die alltäglichen Sachen sind im All die schwierigsten.
Genau.
Und deswegen, so, wenn man das so sieht, ist es eigentlich gar nicht verwunderlich, dass da quasi so ein paar coole Sachen auch für unseren Alltag hier auf der Erde rauskommen.
Ja, ein bisschen weniger Alltag hoffentlich für die meisten Menschen ist die nächste Spin-off-Technologie. Das ist die Rettungsdecke. Die habt ihr, wenn ihr einen Führerschein gemacht habt und dafür den Erste-Hilfe-Kurs, dann auf jeden Fall schon mal gesehen. Die ist nämlich in jedem Erste-Hilfe-Kasten im Auto drin. Das ist eben diese silbergoldene, ja, wie so eine Alufolie sich anfühlende Decke. Und die kommt auch aus der Raumfahrt. Im All muss nämlich alles klein und leicht sein. Und Anfang der 1960er Jahre entwickelte die NASA eben eine extrem dünne und leichte Folie, mit der Raumschiffe gegen die krassen Temperaturunterschiede im All geschützt werden können. Also es sind oft mehr als 250 Grad Unterschied zwischen Tag und Nacht. Und ja, dann stellte sich irgendwann raus, dass diese Folie sich auch super eignet, um Menschen in Notsituationen gegen Unterkühlung oder Überhitzung zu schützen. Ja, das war eigentlich die Geburt der Rettungsdecke, die in allen Erste-Hilfe-Kästen ist und auch einfach ein super krasses Multitalent ist. Ich habe mal mit der Ärztin, Wissenschaftlerin und Bergretterin Hanna Salchner gesprochen, die auch richtig viel zu Rettungsdecken geforscht hat. Und auf Fortbildung der Tiroler Bergrettung, da zeigt sie, wie man aus der Rettungsdecke eine Schlinge basteln kann, mit der man dann verletzte Personen transportieren kann. Oder auch ein kurzfristiger Ersatz für eine verlorene Sonnenbrille, was in den Bergen wirklich super wichtig ist, dass man da nicht schneeblind wird. In meiner Recherche damals habe ich die Rettungsdecke auch als 60 Gramm Lebensversicherung irgendwo bezeichnet gesehen. Und das, finde ich, passt wirklich so gut dazu, weil es ist so ein winzig kleines Ding, das hat man eigentlich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Kommt aus der Raumfahrt und rettet jeden Tag Leben.
Ich finde es krasse Beispiele, denn das Einzige, wozu ich die Rettungsdecke schon ein paar Mal benutzt habe, ist, wenn ich so eine Party veranstaltet habe und dann als coole Party-Tischdecke. Das ist mein Lifehack eigentlich mit dieser Rettungsdecke. Zum Glück musste ich noch keine Schlinge oder Sonnenbrille draus machen.
Ja, aber du kannst es auf jeden Fall.
Ich könnte. Willst du noch erzählen, dass du dir 100 gekauft hast, oder? Okay, wir wollen euch nicht vorenthalten, dass David nicht nur den Space Pen zu Hause hat.
Ja, ich habe mir, weil ich schon mal was eben zur Rettungsdecke recherchiert habe, da habe ich schon gedacht, so eigentlich sollte ich immer ein paar zu Hause haben. Und dann, ja, habe ich gesehen, dass 100 Stück nicht wesentlich viel teurer waren als 10 Stück. Und jetzt, ja, ein paar habe ich schon verschenkt, aber ich habe einfach noch eine ganze Menge Rettungsdecken zu Hause. Falls ihr mal welche braucht.
Sobald du damit irgendwas Cooles machst, erzählst du uns auf jeden Fall.
Mache ich, ja.
So, wir haben noch ein etwas skurriles Beispiel unter den Spin-off-Technologien. Und zwar haben wir es Anti-Pommes-Geruch betitelt. Das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik entwickelte nämlich gemeinsam mit der ESA und Roskosmos auf der Internationalen Raumstation ein Verfahren, um sogenanntes kaltes Plasma zu erzeugen. Diese Entwicklung ging einfacher in der Schwerelosigkeit und mit dieser Technologie funktioniert es jetzt auf der Erde, kaltes Plasma zu erzeugen. Plasma ist kurz gesagt ein geladenes Gas und es ist normalerweise sehr heiß, wenn wir es künstlich herstellen, was die Eigenschaften, die es hat, kaum brauchbar macht. Eine dieser Eigenschaften ist zum Beispiel, dass es Gerüche neutralisieren kann. Und Kaltplasma-Technologie wird mittlerweile eingesetzt, um genau das zu tun, und zwar nicht nur im All, sondern auch in Fritteusen und Dunstabzügen, die in der Küche eingebaut sind zum Beispiel.
Das habe ich mir tatsächlich schon ausgesucht, dass ich mir so einen Plasmafilter für den Dunstabzug auch holen werde. Da freue ich mich ziemlich drauf.
Ich habe das Gefühl, diese Folge hat dich sehr inspiriert zu neuen Anschaffungen.
Ja. Was ich, glaube ich, nicht machen muss, also ich glaube, ich habe noch nie wirklich so Boden oder Gewässer verunreinigt, aber auch da gibt's so halb was aus der Raumfahrt. Ich habe es eine nicht ganz Spin-off-Technologie genannt. Die NASA-Ingenieurin Jacqueline Quinn entwickelte zwei Technologien zur Säuberung von Boden und Gewässern von chemischen Verunreinigungen. Das kommt daher, weil die NASA früher, also so vor den 70er Jahren ungefähr, relativ viel so an Reinigungsmitteln und Chemikalien und sowas einfach in den Boden leiten konnte, weil es da noch gar keine Regeln in den USA gab. Und deswegen haben die das auch gemacht. Das war jetzt keine böse Absicht, sondern sie wussten einfach gar nicht, dass sie da der Umwelt wirklich schaden. Und jetzt, so ein bisschen aus einem Pflichtgefühl raus, haben sie eben diese Technologien entwickelt, um diese Verunreinigungen wieder loszuwerden. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass man NASA-Technologien sehr günstig lizenzieren kann. Genau diese Technologien, die werden mittlerweile auf der ganzen Welt eingesetzt, um eben Böden und Gewässer wieder zu säubern. ja, auch wenn das nicht so direkt für die Raumfahrt entwickelt wurde, ich finde, das zeigt sehr gut so die Neugierde und Innovationsfreude von Menschen, die in der Raumfahrt arbeiten. Und ich habe auch mit Jackie Quinn gesprochen und da hat man das auch einfach gemerkt, dass sie das super schön findet, an solchen Sachen auch zu arbeiten. Sie hat auch eine Sache gesagt, die ich immer wieder von Menschen aus der Raumfahrt höre, die, finde ich, zeigt, woher diese Neugierde und Motivation auch kommt. Sie sagt, wir Menschen sind einfach EntdeckerInnen und wir wollen immer wissen, was hinter dem Horizont ist.
And we as humans are explorers, right? We're always going to want to know what's out beyond the horizon.
Schön. Schönes Zitat.
Das ist auch wirklich einer der coolsten O-Töne, die ich je geholt habe, wie sie das sagt.
Ja, weil es ist auch einfach, das kann man auch auf so ein Poster drucken. Es ist auch einfach
ja, schon.
So wahr. Ja. Eine Spin-off-Technologie kann also einfach jeden Lebensbereich betreffen, der sonst auch von Technologie bedient wird. Das liegt erstens daran, dass im All Leben und Arbeiten auch einfach mehr oder weniger normal Leben und Arbeiten bedeutet, nur dass alles irgendwie aufwendiger und gefährlicher ist. Also alles, was fürs All entwickelt wird, muss einerseits sicherer sein, außerdem leichter und kleiner und dann am besten noch einfacher zu bedienen. Und das sind alles Sachen, die wir in der Regel auch hier auf der Erde ganz gut finden.
Ja, und das andere sind dann die Technologien, die eben für die Raumfahrt entwickelt werden und dann für was ganz anderes hier auf der Erde eingesetzt werden können, wie zum Beispiel der James-Webb-Augenlaser, die Rettungsdecke ja eigentlich auch, oder das Anti-Pommes-Geruch-Kaltplasma. Dazu kommt ja auch noch, dass das Kaltplasma eigentlich gar nicht für die Raumfahrt entwickelt wurde, sondern die Entwicklung normale Grundlagenforschung war, die aber eigentlich erstmal nur durch die Raumfahrt möglich wurde, weil das eben nur im All entwickelt werden konnte.
Das heißt aber irgendwie auch, dass man überhaupt nicht sagen kann, was der nächste heiße Scheiß aus der Raumfahrt sein wird, der sich dann hier auf der Erde niederschlagen wird. Tommaso Guidini, der Head of Mechanical Department bei der ESA, glaubt aber, dass uns der Mond viel bringen wird.
What is the big thing now? The big thing is going to the moon to stay. Like in the 69, we went to the moon to be there. Now we go to the moon to stay. Hence, we are developing technologies that allow us to stay and live on another planet. To do so, we need to have technologies for in situ resource utilization, meaning we use the resources that are already on the moon to build, for example, a moon base. So the regolith, the dust that is already on the moon, we will use it to build the base. Recycling, systematic recycling. We need to recycle everything. Never as today, that technology will be of great use on Earth. We need to have robots in space that are capable of communicating with each other, that are strongly based on artificial intelligence. So to me, robotics and artificial intelligence will be another big thing.
Er sagt, wir sind 1969 zum Mond, erstmal um dort gewesen zu sein. Und jetzt gehen wir hin, um zu bleiben. Deswegen brauchen wir da Technologien, um auf anderen Himmelskörpern zu leben. Wir müssen die Ressourcen nutzen, die wir da haben, um eine Basis zu bauen, zum Beispiel das Mondgestein. Recycling wird auf dem Mond wahnsinnig wichtig, weil es einfach günstiger ist, Materialien immer wieder neu zu verwenden, anstatt immer mehr von der Erde zum Mond zu bringen. Und außerdem werden wir Roboter brauchen, sagt er, die untereinander kommunizieren können und mit künstlicher Intelligenz funktionieren, einfach weil sie viel autonomer agieren müssen als die Roboter, die wir bisher hier auf der Erde haben.
Das sind jetzt alles Technologien, die wir auf der Erde schon haben, also bauen, Recycling, Roboter und KI, aber die könnten durch die Raumfahrt zumindest mal einen enormen Boost bekommen. Und ist ja auch klar, dass er jetzt so diese Beispiele nennt, denn Sachen, die es irgendwie so noch gar nicht gibt, die kann man ja auch schwer vorhersehen. Also es ist ja immer so wie dieses Beispiel, als um 1900 Leute gefragt wurden, was es wohl im Jahr 2000 für coole Zukunftstechnologien geben wird. Und dann haben die halt so einen Wagen gezeichnet, wo so ganz viele Besen dran waren. Das war dann halt wie so ein automatischer Sauger, aber dann haben wir halt den Staubsauger bekommen, der ja ganz anders funktioniert. Also das ist ja immer super schwierig, sich so vorzustellen heute, was in der Zukunft, wie gesagt, wir können nicht sagen, was der nächste heiße Scheiß ist, weil das passiert halt meistens zufällig.
Ja, und ich finde, die Raumfahrt ist da super, um eben dann eigentlich so ein bisschen eine neue Motivation zu geben, neue Dinge zu entwickeln, einfach weil sie anders sein müssen.
Ja.
Spin-off-Technologien sind auch immer so eine Sache, die ich anbringe, wenn mal wieder diese nicht totzukriegende Frage kommt, warum geben wir eigentlich so viel Geld für Raumfahrt aus, wenn wir doch so viele andere Probleme hier auf der Erde haben? Raumfahrt zu betreiben, das bedeutet für ein Land eben auch Hochtechnologie zu entwickeln. Also erstmal ganz egal in welche Richtung, einfach erstmal so nur, dass die Raumfahrt funktioniert Und einerseits lockt das gut ausgebildete Fachkräfte an, beziehungsweise sorgt dafür, dass auch im eigenen Land Fachkräfte gut ausgebildet werden. Das steigert also den Bildungsstandard der Bevölkerung. Das ist natürlich auch wirtschaftlich ein großer Vorteil. Und andererseits landen diese Technologien dann als Spin-off-Technologien auch in Branchen, von wo aus sie dann eben auch wieder die Wirtschaftsleistung steigern. Man hört aus der Raumfahrt oft sowas wie, jeder Euro, der in die Raumfahrt gesteckt wird, kommt doppelt, dreifach oder vierfach wieder zurück. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob man das einfach so sagen kann. Aber die Entscheidung, Raumfahrt zu betreiben oder nicht, ist auf jeden Fall eben auch eine Entscheidung, das eigene Land technologisch weiterentwickeln zu wollen oder nicht. Und wenn man das eben nicht macht, dann machen das halt höchstwahrscheinlich andere Länder und die entwickeln dann diese Technologien und die vermarkten dann auch diese Technologien. Klar, eine Spin-off-Technologie ist jetzt nicht unbedingt an das Land gekoppelt, wo sie entwickelt wird, aber zum Konzept der ESA gehört zum Beispiel auch, dass die von ihnen entwickelte Technologien auch in Europa zur Anwendung kommen. Dafür gibt es dann auch extra sogenannte Technology Broker von der ESA, die das vermitteln. Und klar, das dient ja auch so ein bisschen zum Selbstzweck, denn je mehr Europa von der Raumfahrt hat, desto mehr wird in die Raumfahrt gesteckt. Aber desto mehr hat Europa halt auch von der Raumfahrt. Und damit dann natürlich auch du und ich und wir alle. Und ich finde, die Frage sollte also eigentlich eher lauten, warum geben wir so wenig Geld für die Raumfahrt aus, wenn wir so viele andere Probleme haben?
So oder so ähnlich sage ich das auch immer. Als hochtechnologisierte Gesellschaft müssen wir uns einfach Grundlagenforschung in alle Richtungen leisten. Also ja nicht nur in Raumfahrt, sondern auch in alle anderen Bereiche. Und wir können das ja auch. Und leider ist es ja nie so, dass man sagt, okay, lass jetzt keine Forschung mehr in der Raumfahrt oder in Bereich XY machen und dadurch wird dann Hunger oder Armut in der Welt beendet. Also dieses Tauschgeschäft gibt es ja zumindest so einfach nicht.
Ja, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Grundlagenforschung und eben auch die Raumfahrt immer neue Technologien hervorbringen wird, auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, was diese Technologien sein werden und in welchem Bereich sie uns helfen werden. Es wird auf jeden Fall weiterhin passieren. Und ja, also sobald wir irgendwie die nächste Ladung cooler Spin-off-Technologien haben, da machen wir gern nochmal so eine Folge.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt unseren Podcast doch gerne weiter. Wir sind auch immer offen für Lob und Kritik und vor allem auch Themenvorschläge. Die schickt ihr uns am besten an unsere E-Mail-Adresse liftoff@ard.de.
Und wir haben wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch, das Wissen. Der SWR-Podcast bringt euch täglich eine halbe Stunde gründlich recherchierte Hintergründe über die unterschiedlichsten Themen. Warum unterstützt Russlands Bevölkerung Putin? Wie lebten Diebinnen im 18. Jahrhundert? Und was steckt hinter dem neuen Medikament gegen Alzheimer? Das Wissen spricht mit Menschen, die sich auskennen, reist an die wichtigsten Schauplätze und sammelt so Erkenntnisse, um sich den drängendsten Fragen von heute, gestern und der Zukunft zu stellen. Das Wissen findet ihr täglich in ARD Sounds.